Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier mit Arne.
Moin Moin.
Moin Moin trifft's genau, denn wir sind in, wie heißt der Ort? Hilf mir doch mal aus.
Wir sind hier in der Jugendherberge Schubi-Strand. Schubi ist ein kleiner Ort in Schleswig-Holstein an der Ostseeküste. Ein bisschen nördlich von Eckernförde. Kennt man Eckernförde?
Beziehungsweise Eckernförde ist bekannter, als ich dachte. Ja, als ich meinte, ich fahre nach Eckernförde, ganz schönes Stück, so über Kiel.
Ja, genau. Ja. Also genau, so mittig zwischen Kiel und Flensburg ungefähr, wirklich an der Küste. Wir sitzen im Turm der Jugendherberge hier und haben wirklich Blick auf das Meer. Wie kommen wir hier hin? Was uns hier verschlagen?
Ja, besonders du studierst, ich bin gestandener Zahnarzt.
Richtig.
Wir treffen uns hier zusammen auf der Opti Summer School.
Richtig.
Ja. Wir sind sogar in einem Zimmer, was ich sehr spannend finde.
Ja. Wir hatten schon gestern Nacht große Gespräche über wichtige Themen des Zahnarztseins.
Über wichtige Themen, über Endo natürlich. Es ist immer schrecklich, man redet immer über das Gleiche.
Ja, aber es ist auch schön in gewisser Weise. Diese Themen kann man mit nicht so vielen Leuten teilen. Und wenn man dann wirklich mal auf einen trifft, mit dem man sich wirklich fachlich so ein bisschen, ja, du, Lien, ist es jetzt nicht, du bist mir schon voraus, aber mit dem man wirklich mal ein bisschen fachlich einen Diskurs haben kann, das finde ich schon eine coole Sache.
Ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, was die Opti Summer School bist. Kannst du das erklären?
Wir können es mal kurz versuchen, genau. Also Opti ist ein Zahnarzt- und ein Beratungsunternehmen. Und ich glaube auch eine Tochterfirma von Dumpsoft, ne?
Nee, ist es nicht? Ich habe ja schon einen Podcast mit Christian Hennig gemacht. Die legen sehr viel Wert drauf, dass sie jetzt offiziell nicht getrennt sind.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so politisch korrekt ist, aber sind getrennte Vereine und haben natürlich trotzdem historisch gewisse Verbindungen, aber haben jetzt keine direkte Verbindung, dass sie jetzt quasi komplett eigenständig sind, wenn sie mal in irgendeiner Form nicht eigenständig sein sollten.
Okay.
Aber ich meine, die sind auch nicht weit weg von dem Ort Dump, ist ihre Filiale, die sind auf so einer Sparkasse.
Wusstest du, dass Dumpsoft heißt, weil sie halt aus Dump kommen? Also das wissen ja viele Zahnärzte nicht.
Ich habe mal bei der vorletzten EDS was mit dem Chef von Dumpsoft getrunken.
Ah ja, okay.
Und seitdem ist es. Und dann hat er so, du musst dann auch auf jeden Fall zum Anwendertreffen Dump kommen.
Okay, aber Opti Summer School ist ein Existenzgründungsseminar.
Genau, und zwar ist es nicht nur ein Existenzgründungsseminar, man kann sich das nicht einfach dafür anmelden, man muss sich dafür bewerben. Das geht eine Woche lang von Montag bis Freitag, was schon eine Ansage ist. Mhm. Es wird nur über Stipendien vergeben.
Richtig, ich glaube 55 sind jetzt vergeben worden.
60, ich glaube 60 haben sie fast.
Ja.
Und es gab 400 Bewerbungen auf die Stellen, was schon krass ist.
Also jeder Achte so ungefähr, ne, der angenommen wurde.
Ja. Okay, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so sehr viel mehr Studenten als sie Interesse hatten, als es Plätze gab. Das habe ich schon jetzt rausgehört im Laufe des Tages. Dass
Hier Glück gehabt, ne?
Ja, ich glaube, als Student, wenn man hier ist, hat man auf jeden Fall Glück gehabt, dass es dann irgendwie doch als
oder
Student
zeigt.
Über eine sehr ausführliche Bewerbung geschrieben, dass manche dann halt, dass sie dann halt darauf achten, dass sie nicht zwei Drittel hier Studenten haben wahrscheinlich, sondern auch so ein Mix aus angestellten Zahnärzten, Assistenzärzten. Ja. Und offiziell heißt das ja auch Leute, die sich gerade mit Existenzgründungen beschäftigen.
Das macht auch einfach Sinn, ne? Ich meine, das ist ja auch ein bisschen die Zielgruppe und es würde ja auch einfach nicht passen, wenn du jetzt 50 Studenten hast im siebten Semester. Also das wäre einfach falsch. Aber genau, für mich ist es total interessant, hier zu sein und ich lerne wirklich ganz viel aus den fachlichen Gesprächen mit den Kollegen. Das, glaube ich, ist fast für den ersten Tag, wenn wir so ein bisschen einsteigen wollen, was wir heute gemacht haben, für mich die größte Take-Home-Message, was machen andere so, wie sind sie drauf, wo stehen sie im Leben, was würden sie empfehlen, das war doch echt interessant, weil man doch wirklich auch hier Zahnärzte hat aus ganz Deutschland, ich glaube fast jede Uni ist vertreten.
Ja, genau.
Und einfach mit denen zu sprechen, wie war dein Studium, was hast du danach gemacht, wie findest du jetzt eine Assistenzarztstelle, wo sind die Schwierigkeiten, Herausforderungen, welchen Fachbereich machst du gerade ein Curriculum, ein Master irgendwie, das ist schon cool und so viel Input kriegt man sonst selten halt. In der Uni habe ich das natürlich nicht. Ja, 50 junge Zahnärzte, die motiviert sind, auch was zu machen an einem Ort, da entsteht schon viel Großes, wie heute dieses Podcast.
Podcasten ist immer eine gute Sache. Nee, aber sehr spannend, also ich finde es auch spannend, wir haben Leute, die gerade fertig geworden sind, gerade Examen gemacht, die ihre Assistenz gerade fertig haben und dann auch Leute, die dann auch schon ein paar Jahre arbeiten, also es ist schon ein sehr gesunder Mix, denn auch hier Oralchirurgen, die dann schon fertig sind und dann wirklich gerade intensiv auf der Praxissuche sind, auch Kieferorthopäden oder fastfertige Kieferorthopäden. Also sehr, sehr spannend und auch, ich meine, wir wurden ja heute in verschiedenen Gruppen aufgeteilt.
Vier Stück. Vier Klassen.
Ja. Vier Klassen.
Man fühlt sich fast ein bisschen zurück in der Zeit, oder?
Ja, so ein bisschen Klassen, also ich meine, ein bisschen der Sven Neumann, der das ja hier so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen der Reiseleiter. Ja. So, nicht so laut, Jungs. Also der wohnt jetzt, glaube ich, nicht hier.
Meint er, ne? Er schläft bei sich zu Hause quasi, aber er ist morgens immer hier und leitet den ganzen Tag.
Ja, ich musste ihn auf jeden Fall auch in Anspruch nehmen, weil er, Google hat mich zu einer falschen Adresse geleitet.
Oh je.
Und ich stand dann da wirklich mitten im Nirgendwo und da stand irgendwie Ferienwohnung belegt und ich dachte, das kann nicht richtig sein hier. Dank Facebook-Standort hat er mich dann weitergelotst und dann hier doch hergelandet.
Facebook oder WhatsApp-Standort?
Nee.
Ist es ein Facebook-Standort?
Obwohl, es stimmt, es war ein WhatsApp-Standort, Live-Standort.
Ja.
Das ist ja die gleiche Firma mittlerweile.
Das ist das Gleiche.
Aber es hat gut geklappt, ich meine, darauf wollte ich hinaus.
Ja, das hat super geklappt.
Okay. Also eigentlich, ich war ja selber lange Reisler, ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich das so
ein bisschen. Aber wenn man hierher fährt, denkt man auch, man kommt ans Ende der Welt, oder? Das ist ein bisschen leer.
Also das ist schon ein bisschen, also ich fand die Fahrt super spannend,
ja.
Denn von Berlin aus war es dann Autobahn,
ja.
Plötzlich hört die Autobahn auf und das ist Landstraße ein Stück, dann fängt die wieder an und.
Echt?
Ach so, du bist quasi da so bei Lübeck rumgefahren, ne?
So erst A20 und dann Landstraße, dann nur bei Kiel rausgekommen?
Kann das ja, genau, bei Kiel bin ich rausgekommen,
genau
die Strecke.
Ja.
Ich sag mal, Google hat mir jetzt nicht groß was anderes vorgeschlagen, das andere war irgendwie...
Ja, über Hamburg ist ein kleiner Umweg, ne?
Und über Hamburg, nee, die andere Strecke wäre über Rostock gewesen.
Ach so,
am Meer lang, da hätte ich, glaube ich, Wismar, Lübeck mitgenommen.
Ah, ja, okay.
Aber es wäre irgendwie gefühlt 45 Minuten länger gewesen und da habe ich gleich von Anfang gesagt, da muss ich aufpassen.
Okay.
Die Strecke will ich nicht. Was hast du heute denn gemacht? Wir sind ja in unterschiedlichen Klassen. Also es ist schon so clever gemacht, dass die Leute wir sind im selben Zimmer, nicht in denselben Klassen sind. So das ist die Gruppchenbildung für
Familien. Das ist schon ganz schlau, das funktioniert doch ganz gut.
Was waren heute deine Themen bei dir?
Wir hatten heute den ganzen Tag Abrechnung, was vielleicht so ein kleines bisschen so ein drückendes Thema ist. Ne? Ich glaube, als Zahnarzt ist man ja so eher so ein Typ, der handwerklich praktisch veranlagt ist. Du machst einfach Spaß, ein Endo durchzuführen oder eine geile Füllung zu legen. So, das ist das, was wir sind, glaube ich, im Endeffekt.
Okay, Zahnarzt will auch gerne Geld verdienen. Dementsprechend ist Abrechnung, macht dann doch am Ende Spaß.
Ja, es ist mehr so eine Vernunftentscheidung vielleicht. Nicht ganz vom Herzen, nicht die Abrechnung selber als Thema ist interessant, aber es ist ein Mittel zum Zweck. Um Geld zu verdienen. Und genau, im Studium, ich bin ja Student, kommst du natürlich gar nicht dran, von daher war es für mich eine interessante Sache.
Aber findest du, es sollte im Studium rankommen?
Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Also sollte man darauf eingehen, ich war ja im Bundesverband der Zahnmedizinstudenten, wirklich jetzt die letzten 2 Jahre im Vorstand, zweiter Vorsitzender und bin gerade abgetreten bei den letzten Wahlen.
Herzlichen Glückwunsch für deinen Einsatz.
Ja, danke.
Das klingt jetzt total trivial, aber ich meine, ich war ja selber 2 Jahre Fachschaftsvorsitzender. Ja. Das ist eine Arbeit, die einem keiner dankt.
Das ist leider wirklich so. Also man muss das wirklich aus so einer intrinsischen Überzeugung machen. Man darf nicht daran gehen und sagen, okay, ich möchte das für die Dankbarkeit der anderen machen, sondern wirklich, weil man da selber Interesse drin findet, quasi die Strukturen zu verstehen und es ein bisschen zu verändern. Und ja, bei mir ist das ein langerer Schritt. Vielleicht können wir da kurz drauf eingehen. Ich habe Abi gemacht, surprise, surprise, nördlich von Hamburg und mein bester Schulkollege, der war da schon früh immer ganz aktiv und war Schulsprecher und hat dann so ein Stipendium bekommen und war da immer viel unterwegs und hat da ganz viele interessante Leute kennengelernt und ich war da echt angetan. Damals war ich aber auch schon auf dem Trip und war mir überlegt, was möchte ich denn später fachlich machen und wollte gerne Zahnmedizin machen und dann hatte ich natürlich keine Lust zu warten oder so und habe gesagt, okay, ja, erstmal der NC, damit ich den Zahnmedizin machen kann und habe mir aber selber so ein bisschen geschworen, okay, wenn ich das dann schaffe, mein persönliches Ziel zu erreichen, dass ich direkt mit Zahnmedizin anfangen kann, dann möchte ich auch die Vorklinik so ein bisschen nutzen, über das Fachliche hinauszugehen und auch persönlich zu wachsen. Und hatte dann halt meinen Kumpel, da wirklich mein besten Abi-Kumpel, der ganz viel mitgenommen hat und außerhalb der Schule total viel gelernt hat, auch total als Persönlichkeit gereift ist. Das fand ich wirklich beeindruckend. Und dann habe ich das wirklich geschafft, mein Abi gut genug zu machen, direkt in Kiel angenommen zu werden, wo ich auch sehr glücklich und sehr froh war.
Du wolltest nicht nach Hamburg, obwohl du aus Hamburg kommst?
Ja, ich komme ja aus Pinneberg, also bin ich geboren nördlich von Hamburg, das ist vielleicht so 20 Minuten nördlich, nordwestlich. Also die Hamburger finden es ganz grausam. Pinneberg ist nicht Hamburg.
Das okay,
ist
gut.
Ein ganz, ganz schwieriges Pflaster. Die Pinneberger sind natürlich entspannter, die sagt auch gerne mal im Ausland so, nee, von Hamburg. Ja, es gibt ja 30 Standorte, in denen man Zahnmedizin studieren kann. Und dann gibt es ja verschiedene Rankings, die auch alle so ein bisschen, weiß man nicht so genau, wie aussagekräftig sind. Hoffe ich, sind die Datenmengen gar nicht groß genug. Aber von Hamburg hatte ich halt nicht so viel Gutes gehört. Von Kiel war das anders, da hatte ich gehört, okay, da läuft das schon ganz gut, das ist schon einer der besseren Standorte. Die Überlegung war es, ich wollte so ein bisschen dem nordischen Wetter entfliehen. Ne? Leute, die häufig im Norden sind, so, auch über den Winter, die wissen, das ist manchmal eine harte Zeit, da muss man schon ein bisschen dickes Fell haben und der Depression widerstehen. Das ist wirklich teilweise so, Leute, die herkommen zum Studium, die haben damit wirklich Probleme. Und das kann ich nachvollziehen, also der Winter ist wirklich manchmal traurig und trist. Ich wollte ihm gerne entfliehen, ich würde nach Baden-Württemberg und hatte mich als erstes in Tübingen beworben. Das ist aber eine längere Geschichte, weil die Uni da extrem gut ist, sondern weil ich eine Freundin hatte, die aus Korea kam und da gibt es eine recht große koreanische Community. Aber inzwischen ist das sowieso Geschichte. Und meine zweite Wahl war Kiel und in Kiel hat es dann geklappt. Und so bin ich halt, trotz dass ich eigentlich weiter in den Süden wollte, in die einzige Uni gekommen, die weiter im Norden ist. Und dachte, wäre es mir denn so scheiße, jetzt habe ich das schlechte Wetter. Aber Kiel ist eigentlich eine schöne Stadt, von der Größe her perfekt. Und ich fühle mich da so wohl. Wir wollten eigentlich darauf hinaus, ob Abrechnung im Studium unterrichtet werden sollte. Genau, dann sind wir zum Bundesverband gekommen und so weiter. Ich finde, dass die Abrechnung schon ein bisschen ein Thema ist, was in der Assistenzarztzeit wirklich relevant wird. Nun hat man vielleicht in der Assistenzarztzeit das Problem, dass man da keinen Lehrplan mehr hat, sondern das autodidaktisch so ein bisschen machen muss. Ne? Ich finde, im Studium ist es vielleicht noch nicht ganz angebracht. Da sind andere Themen vielleicht wichtiger. Da würde ich mir vielleicht wünschen, dass wir ein bisschen...
Also ich kann mir vorstellen, dadurch, dass es auch nicht prüfungsrelevant ist, dass es jetzt nicht im Staatsexamen gefragt wird, dass so ein Ding ist, wo viele Studenten plötzlich sagen, Abrechnung, ist doch eh langweilig. Ich gehe wieder was anderes lernen oder was anderes machen, dass dann auch der Vorlesungssaal leer ist und dann andersrum argumentiert wird. So okay, die Studenten wollen das vielleicht gar nicht. Die wollen vielleicht gar nichts über Abrechnung jetzt lernen, weil es zu viel für die ist.
Zu viel, ja. Aber das ist ein bisschen kurzfristig gedacht. Ne?
Also ja, super kurzfristig. Ich meine, auf der anderen Seite, mein Argument ist, wer soll es dir an der Uni beibringen?
Ja, das stimmt. Ja.
Die Assistenten sind ja in der Regel Assistenten, die direkt an der Uni geblieben sind.
Ja.
Dementsprechend sind es die schlechte Ansprechpartner. Professoren sind jetzt auch nicht, die kennen jetzt nicht die, sind jetzt so lange schon Unibetrieb, die kennen jetzt nicht die durchschnittliche Abrechnung, wie man draußen teilweise bestimmte Sachen regelt und abrechnet. Und auch in so ein bisschen Patienten, also Workflow, wenn du wirklich jetzt mehr als 3-4 Patienten am Tag hast, bis du abrechnest. Okay, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich wirklich wenig Patienten behandle pro Tag, aber dass man das trotzdem irgendwie mal gehört hat. Und natürlich ist das Argument, man könnte ja jemand extern reinbringen.
Nee, der Abrechnungsexperte ist quasi, oder?
Ja, Abrechnungsexperte ist, aber wie gesagt, das dann... Stichwort Berufskunde-Vorlesung ist eigentlich ein gutes.
Ja.
Also ich würde sagen, das hat im Studium einfach nichts zu suchen, weil es eigentlich der falsche Ort dafür ist.
Würde ich auch eher so sagen.
Und dann ist es ja auch so, das ist ja auch so ein bisschen auch von KZV und Kammerbereich, also es sind ja so quasi die lokalen Abrechnungsbehörden, auch ein bisschen unterschiedlich. Also es kann sein, dass etwas, was du hier erzählst in Schleswig-Holstein, in Bayern ganz anders geregelt ist.
Ja, klar.
Also es sind jetzt nicht keine krassen Unterschiede, aber es sind ja so kleine Beispiele. Kannst du bei einer Endo jetzt immer Kofferdamm als BMF abrechnen?
Geht es nicht immer?
Da gibt es unterschiedliche Meinungen anscheinend. Okay. Ich weiß, in Bayern sagen die eher so, nee, Kofferdamm ist keine Kassenleistung.
Okay.
In Berlin ist es übrigens ganz spannend. Also da kannst du im Prinzip immer bei einer Endo Kofferdamm abrechnen.
Ja.
Da heißt es bloß, aber dann muss auf jedem Röntgenbild die Kofferdammklammer zu sehen sein, was ein doofes Argument eigentlich ist. Jetzt muss ich jetzt ein Foto machen, immer wenn ich Kofferdamm benutze und da bloß, damit ich die BMF abrechnen kann. Aber sehr spannend ist es ja bei MKV, Kompositfüllung. Also bei Kompositfüllung. Und zwar, wenn du da als in Berlin die Kofferdamm privat berechnest für eine MKV-Füllung und dich bei der KZV beschwerst, sagen die, ist völlig okay. Wenn du es aber bei der Kammer in Berlin machst, sagen die, nee, Kofferdamm ist Kassenleistung. Die 2040 Abrechnungsposition für Kofferdamm müssen sie dem Patienten zurückzahlen. Und das ist natürlich super frustrierend. Effektiv ist es natürlich dann so, dass du dann das immer als BMF abrechnest und dann kann es passieren, dass du zu viele BMFs abrechnest und dann für die KZV nicht mehr wirtschaftlich arbeitest.
Ja, aber dann kriegst du die Prüfung. Ne?
Ja, ich meine, das mit der Prüfung, also das da, weiß nicht, haben die das angesprochen?
Die haben das angesprochen,
Wirtschaftliches Gebot. Was hast du, sag mal so, du bist ja Student, was hast du da draus mitgenommen aus dieser Information? Das interessiert mich jetzt mal.
Ganz viel Konfusität. Also es ist mir nicht klar geworden, muss ich wirklich sagen. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen meinen Bürokram erledigt, weil ich war nicht 100% dabei. Aber ein paar Schlagworte kamen schon halt, diese Wirtschaftlichkeitsprüfung, wie nennt sich das, dieses 100-Fall?
100-Fall-Statistik,
genau. da wurde viel drüber gesprochen und ich muss sagen, es war ein bisschen abschreckend für mich jetzt als wirklicher Anfänger, weil das für mich sehr undurchsichtig war und ich auch nicht ganz dahinter geblickt habe. Und
also ich kann es hier probieren, ja, kurz zu erklären.
Das wäre cool. Ja, vielleicht also hilft es auch noch mehr.
Also nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Sache, die sich jeder Student vorstellen kann. Jetzt einfach eine PA. Ja. Eine geschlossene PA machen wir einem Patienten. Ja, da gibt es dann bestimmte Richtlinien, die man auch laden. Die PA-Richtlinien sollte sich jeder mal durchlesen. Mhm. Das ist jetzt, kann ich den Programm aufzeichnen, aber es ist relativ spannend. Da steht zum Beispiel, unter welchen Bedingungen du eine PA am Patienten machen darfst. Mhm. Also du musst eine gewisse Vorbehandlung erfolgt sein, sprich, da müssen PZRs erfolgt sein. Da kann man sich jetzt streiten, wie viele, 1, 2, 3 oder 4. Okay. Dann musst du die Prognose natürlich gut einschätzen. Und dann kannst du das erstmal machen. Okay. Jetzt kommt die Crew bei den Sachen. Mhm. Ja, PA ist eine Sache, das gerne geprüft wird. Weil das wirst du angeschrieben, kann ja eine Zufälligkeitsprüfung sein, dass du jetzt nicht mehr auffällig warst, sondern einfach so, zeigen sie mal die letzten 10 PA-Fälle, die sie gemacht haben. Und dann stellen sie fest, also sie haben so eine PA gemacht, aber in den beiden Folgequartalen ist der Patient gar nicht wiedergekommen. Mhm. Da haben sie also die Prognose, sie wollten ja die Prognose von dem Patienten einschätzen, also falsch eingeschätzt. Der ist ja nicht wiedergekommen nach der PA. Ja. Also nicht wirtschaftlich für die Krankenkasse. Okay. Ja. Das heißt, das ist ja, haben wir jetzt in den 10 Fällen, in 2 von 10 Fällen entdeckt. Mhm. Also ziehen wir jetzt 20% rückwirkend von dem Quartal ab auf alle ihre PA-Fälle.
Okay.
Können sie machen.
Und quasi im Zweifel, weil die Patienten einfach zu OPT nicht wiedergekommen sind.
Oder? Genau, weil du hast die Prognose falsch. Das heißt eigentlich für dich übersetzt, wenn du ein Patient, zum Beispiel ein Neupatient kommt zu dir und der hat eine PA-Notwendigkeit, was nicht so selten ist,
ja,
kannst du ihm eigentlich, weil du ihn noch nicht kennst, die Prognose noch nicht geben kannst, kommt er in den Folgequartal wieder zur Kontrolle, nicht abgeben und kannst eigentlich keine BEMA-PA machen. Du musst also quasi das erstmal dann die ganze Vorbehandlung, die PZR machen, denn wahrscheinlich auch die PA-Sachen eher nach GOZ abrechnen, wenn du das ganz transparent machen willst. Und dann nach einer Weile, wenn er wiederkommt, kannst du dann auch mal, siehst du, er ist motiviert, hat Bock drauf und kommt auch zu den Nachuntersuchungen. Und dann kannst du auch mal eine BEMA-PA machen.
Ja. Okay.
Und jetzt so eine BEMA-PA beim Vollzahnten bringt jetzt so zwischen 300 und 400 Euro. Das heißt, wenn du jetzt eine Kürzung hast von 20% und hast paar Fälle. Und dann wird das teilweise aufs Jahr geguckt, die letzten 4 Quartale. Wenn sie ganz fies sind, können sie auch die letzten 5 Jahre machen.
Das ist echt fies. Ne? Das Geld ist inzwischen noch rausgegeben.
Das ja, genau. Das hat das ja schon auf dem Konto. Nach einem Quartal bekommst du es ja. Und das kann richtig existenzbedrohend werden. Wenn
eigentlich
das
ist erschreckend. Wenn man es mit anderen Bereichen vergleicht. So mein Vater ist Reiseleiter. Wenn auf einmal so 5 Jahre rückwirkend, dem 20% seines Lohns aus dem Reisen zurück.
Ja,
zahlen muss, dann denken alle so, was ist da los und jetzt haben wir jetzt nicht funktioniert
das. Ja, genau, das ist so ein bisschen mein Beispiel, wie ich das so grob erklären kann. Es gibt ja ganz viele Tricks und natürlich sind die bei so einer Prüfung jetzt auch nicht unbedingt sehr fies. Ich meine, wenn du zu fies zu denen, sind sie fies zu dir. Logisch, das sind ja alles auch irgendwie Zahnärzte und Leute, die du eigentlich dafür bezahlst, dass die das machen, von deinen KZV-Gebühren. Ja. Da wird ja auch ein Prozentsatz immer als Verwaltungsgebühr eingebogen. Also sprich, du hast ja meinetwegen einer PA 400 Euro verdient als Beispiel, aber 2% bleiben schon mal Verwaltungsgebühr hängen. Die bekommst du nie wieder.
Okay.
Also bekommst du ja facto auch nur 98% ausgezahlt von den 400 Euro. Das hier kommt ja auch noch dazu. Und das sind so kleine, das ist das ganze wirtschaftliche Gebrett. Und dann ist ja auch immer so, dieses wirtschaftliche nach Krankenkassenbedingungen arbeiten ist ja, da machen sich die Leute manchmal so ein bisschen so einfach, dass die sagen, okay, das Schuldenwerte 4 muss gerade mal ausreichend sein, kann man nicht ganz machen, sondern es ist einfach, du musst dafür sorgen, dass du jetzt so bei klassischen Leistungen wie UZ ist für empfindliche Zahnhälse zum Beispiel, dass du da nicht jedem Patienten UZ drauf pinselst und das dann schön einträgst, weil ja, oder dann die typische CP, also Karies Profunda, obwohl Karies Profunda ist, das ist immer so Synonym für eine tiefe Karies, HRCTP, das ist auch so ein bisschen, ist ja auch nicht klar definiert, was, ab wann ist es CP, wie viel Rest denn hier, natürlich gibt es da auch so, aber da gibt es dann so Pseudotricks, nur jeder 4. Füllung ist CP, so nach dem Motto. Da gibt es ja wirklich die Pulperöffnung, die P.
Ja. Aber in Kiel sagen wir quasi, also so, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Konz, die CP ist dann, wenn du die Pulper durchschimmern siehst, wenn es so leicht rötlich wird, aber halt noch nicht ganz offen ist. Ist
das ja, ich meine, ich habe festgestellt, ich habe in Würzburg studiert und da war CP irgendwie was anderes als in Berlin.
Okay.
Das ist doch CP, das ist ganz vorwurfsvoll. Ich so, ja, und dann machen wir jetzt ein bisschen Care Life drauf. Und?
Ja.
Ja, und das Pulper durchschimmern, ich meine, ich arbeite im Endo-Bereich und ich dachte schon ein paar Mal beim Trepanieren, Pulper schimmert jetzt durch.
Ja, und war noch nicht.
Und das kann auch noch sehr viel dein Team bedeuten. Okay. Ja, deshalb würde ich darauf nicht so gehen. Ich meine, wenn du dein Gefühl sagst, mach eine CP, okay. Meine Meinung, die auch so ein bisschen Blunk und Frankenberger vertreten, ist so, dann bonde lieber doppelt. Also ich meine, manche sind
bei dem Doppelbonden, genau.
Blunk, es steht total auf OptiBond FL.
Ja.
Das heißt, in sehr tiefen Kariesbereichen sagt er, bevor mit Edskill raufgeht, um das ganze Schmelze, geht er erstmal auf den Teen, auf den Bereich mit OptiBond FL, beide Phasen.
Ja. Okay.
Ja.
Vormetzen,
ja. Aha, okay. Ja. Weil, was viele nicht wissen, was Kleiber immer gesagt hat, OptiBond FL hat ja auch was Saures drin.
Ja, ja.
Also du musst theoretisch, wenn man es ganz genau nimmt, kannst du auch selektiv Schmelz ätzen. Manche machen trotzdem noch Total Edge und viele werden mich jetzt erschlagen, weil ich das so sage. Aber ja, aber jedenfalls hast du dann erstmal den Pulper-Bereich, den du ja nicht weiter reizen willst, abgedeckt.
Aha, okay.
Ja, das ist die Idee.
Und das geht ohne Ätzen, das ist kein Problem.
Das geht ohne Ätzen, ja, okay. Und das hält. Und dann machst du halt dein Total Edge oder was auch immer.
Aha. Ist es dann eine schlaue Idee, so ein Total, ein One-Bottle-System zu nehmen? Oder?
Da gibt es auch viele Diskussionen. Mittlerweile ist ja fast, sagen wir so, One-Bottle-System nein, Universal-Adhesiv ja.
Aha, okay.
Denn ich bin jetzt kein Fan von diesen ganzen Eiteln, aber OptiBond FL ist ja offiziell vierte Generation.
Ja.
Mittlerweile gibt es, glaube ich, 8 oder 9 Generationen sind wir schon. Ich finde diese Einteilung in Generationen super doof. Es gibt One-Bottle-Systeme, die nicht funktionieren.
Okay.
Ja, und deshalb haben die so einen zahnmäßigen schlechten Ruf, sagen wir mal. Und mittlerweile die Universal-Adhesive funktionieren gut, weil die dann hier dieses MDP-Molekül drin haben, das ja irgendwie in Backleafe lange patentiert war. Das haben jetzt gefühlt alle und noch andere. Und die ätzen das Dentin optimaler. Das heißt, die Idee ist halt, dass es relativ, wenn ich jetzt milde Säure sage, ist vielleicht das Falsche, aber ist mir egal, relativ milde, optimale Dentinbehandlung ist, als zum Beispiel Total Edge. Und deshalb ist auch vieler unauffälliger.
Okay.
Jetzt die Frage, würde man das in so einem tiefen Bereich anwenden können? Ich würde es wahrscheinlich anwenden. Ja, andere hätten vielleicht damit Probleme, weil vielleicht Säure drin ist.
Ja.
Aber ich bin eher der Meinung, adhesiv abdecken und fertig, egal wie dünn das ist.
Ja.
OptiBond FL ist ja relativ dick gefüllt.
Ja.
Da hätte ich jetzt auch kein Problem damit, weil dann wirklich weißt, dass du nochmal dicke Schicht.
50% Füllmaterial im Bonde.
Ja, ich meine auch, dass dieses zweite ist ja Prime und adhesiv. Das zweite Ding ist ja auch richtig dickflüssig.
Ja, richtig.
Mit der Bonde. Ja, da musst du ja fast aufpassen, wenn du das auf so einen Pulperbereich nur bringen willst.
Okay.
Und so, ich meine, so in so einem CP-Bereich bin ich der Meinung, manche sind der Meinung, man muss dann irgendwie Calciumhydroxid oder manche stehen.
So machen wir es in Uni, genau.
Ja, genau. Muss man dann was drauf machen?
Ja.
Ich finde, CP reicht auch schon, wenn man doppelt bondet, weil dann hat man ja auch schon mehr Aufwand gehabt, die so eine CP vielleicht.
Also, um das nochmal vielleicht runterzubrechen, was du machst, ist quasi, du hast deine vermutete CP. Du nimmst OptiBond FL in beide Phasen, Primer und Bonder, bringst es nur auf das Dentin auf.
Genau.
Danach machst du dann mal
Lichthärtung natürlich und dann drauf. Ich meine, ob das jetzt OptiBond FL ist oder dein normales Adhesivsystem, das du benutzt, mit dem du gut klarkommst, egal. Ich meine, jetzt bei den Universalsystemen ist ja ScotchBond Universal bekannt.
Ja, richtig, ja.
Von GC das G-Premio-Bond. Ist ja auch so ein bisschen, du musst ja auch die Adhesive einfach mal ausprobieren und gucken, womit kommst du gut klar. Ja, und zum Beispiel klassisches Beispiel im Endo-Bereich ist ja immer bei tiefen Kavitäten, will ich ja immer die Pfützenbildung vermeiden. Und ich habe ja lange OptiBond FL benutzt und fand es auch gut, aber ich fand es immer ätzend. Ich musste dann dort in den Kanalengängen, die ich extra tief abgeschmolzen habe. Also ich finde, es spielt jetzt nicht so wirklich die Rolle, ob man jetzt ein OptiBond FL nimmt oder ein Universal-Adhesiv für diese Sache, weil man ja den ganzen Bereich bloß punktuell abdeckt.
Ja.
Und danach kann man ja sein ganz normales adhesives Protokoll dann fortmachen. Das finde ich zum Beispiel ganz gut.
Okay. Wie macht ihr das jetzt in der Uni?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wie wir normalerweise mit der CP umgehen, ich hatte es ja schon kurz erwähnt, wenn wir sehen, dass die Pulper durchschimmert, wenn es ein bisschen rötlich wird oder tatsächlich so ein bisschen Blut hochstreikt, dann ist das klassische Vorgehen, dass wir punktuell wirklich mit so einer Sondenspitze von der zahnlichen Sonde Calciumhydroxid aufbringen.
Also jetzt als Präparat CareLife oder?
Nee, Calxyl.
Calxyl, okay.
Genau.
Also mischt er das selber auch an?
Wir nehmen das aus der Dose, aus diesem kleinen Gläschen.
Okay.
Und nehmen da einfach ein Stückchen raus und einfach auf die Spitze der zahnlichen Sonde und wirklich nur ganz punktuell nur das Rote abgedeckt.
Also sind das Pulver oder?
Nee, es gibt ja mehrere Möglichkeiten mit dem Calxyl, das stimmt schon. Wir haben so kleine Gläschen von ich weiß nicht, wie die Firma heißt, die stellt Kalkzyphilis, ich glaube, das ist eine ganz bekannte. Mhm. Und dann nehmen wir einfach so ein kleines bisschen mit einem Heidelmann-Schwaddel raus auf so ein kleines Papierschnipselchen und dann die Sonnenspitze und bringen das wirklich ganz punktuell, ganz minimal auf, mhm. eine ganz dünne Schicht. Und dann nehmen wir Ionosil, was nicht okay. tätanes Glas und Mehrzement ist, und überkappen das so ein bisschen, auch überlappend, das ist immer ganz wichtig. Mhm. Also, dass das Ionosil quasi das Calciumhydroxid überdeckt und dann die kovalenten Bindung oder die ionischen Bindung zum Dentin einnimmt. Und danach machen wir quasi alles wie immer, ätzen das und dann auch Optibond FL und versorgen das ganz klassisch. Was ich mich jetzt gefragt habe, quasi an der Sache, was du jetzt erzählt hast, die Dentin-Tags scheinen ja dann nicht das Entscheidende zu sein, ne, für den Verbund, wenn du so vorgehst.
Ja, okay. Die Frage ist ja immer, wie entfernst du den Smear-Layer? Das ist immer ein Thema okay. für sich. Und ich entferne das quasi mit dem Total Age.
Ja. ja.
Jetzt ist die Frage,
also mit der Säure dann
ja, quasi. Mit der Säure, ja. Wie gut ist das Universal-Adhesiv ja. Oder das Optibond FL nur auf dem Dentin, mit ja. dem Dentin, mit der Smear-Layer? Dann gibt es ja auch immer die Frage, so ein bisschen, es gibt ja auch weitere Möglichkeiten, den potenziellen Smear-Layer zu entfernen. Mhm. Ja. Und es ist ja auch ein kontroverses Thema. Also zum Beispiel, ganz klassisch war es zum Beispiel, dass dann irgendwie Tubulizid, was glaube ich EDTA-haltig Sache war, genommen wurde als Kavitätentoilette. Ja. Wobei ich da höre ich immer Professor Kleiber aus der Klinik, der meint, er mag das Wort Toilette ja schon mal nicht.
Das klingt komisch, ja, das stimmt. Klingt ja. so, aber ohne Toilette, daran erinnert mich das immer.
Ne? Genau. Aber ich meine, Tubulizid gibt auch ein blaues und rotes und das rote ist EDTA, das blaue war, weiß ich was. Ja. Also, und ich persönlich bin ja eher ein Fan vom Sandstrahlen. Also mit Aluminiumoxid auch das Dentin rüberstrahlen.
Okay.
So ein bisschen, weil.
Aber würdest du es bei den CP machen? Das klingt ein bisschen rabiat.
Sagen wir so, ich würde es auch bei einer CP machen, ja.
Okay.
Einfach, weil ich mir dann sage, auch bevor ich dann irgendwas drauf gemacht habe, wenn es jetzt so dünn ist, dass da das Aluminiumoxid, ich würde jetzt nicht so krass mit voller Power genau auf die Stelle rein und warten, da komme ich garantiert durch, sondern einfach mal rüber, weil ich will ja auch alle möglichen Biofilme nochmal entfernt haben. Das ist ja auch.
Das geht gut.
Das geht gut. Ja. Und außerdem, das Coole ist, okay, wenn du zum Beispiel unter dem Mikroskop arbeitest, hast du dann schöne matte Oberfläche und dann siehst du manchmal im Dentin auch Sprünge unter dem Schmelz.
Ja.
Und ich sag mal, wenn du mit Aluminiumoxid über Dentin und Schmelz rübergängst, hast du auf jeden Fall keine Biofilme dran. Das ist ein guter Satz, das ist eine mechanische Entfernung. Und wenn dann ich tiefe Bereiche mache, ich das dann wirklich auf Dings, aber da habe ich wirklich saubere Verhältnisse, weiß ich, dass ich dann keine, dann mache ich jetzt auch keine Kavitätentoilette extra, ich gehe nur mit Wasserröte.
Ja.
Und dann würde ich dann die tiefen Bereiche dann einfach abdecken, wenn ich
mit Optibond FL?
Mit Optibond, also ich meine, zurzeit nehme ich primär einfach ein Universal-Adhesiv jetzt
mal gegen
das Premium Bond, weil mich das gut verblasen kann, das habe ich schon erwähnt.
Ja.
Und fertig. Und dann würde ich dann wahrscheinlich doppelbonden, das ist für mich okay für CP. Und fertig.
Okay.
Ich finde ja immer als Nachteil bei diesem ganzen Calciumhydroxid, Ionosil-Sachen, ich meine, ich habe das ja auch teilweise verwendet und habe lange auch Ionosil verwendet für andere Behandlungen.
Ja.
Und man muss ja aufpassen, wie viel Adhäsionsfläche verliert man mit der Sache.
Punkt, ne? Deswegen,
und das ist, wenn man es mit Ionosil anwendet, das ist ja ganz schön dickflüssig, da musst du aufpassen, welche Kanüle du hast, aber da kommt ja oft ein Brocken raus, dann musst du, denkst du, oh, ganz schön viel, dann deckst du das ab, dann Lichthärtest, das musst du vielleicht noch bearbeiten.
Ja.
Und das ist ja auch so ein Punkt, ja, du willst, das Problem ist ja immer Leakage, ja, und da kann man sich noch mal fragen, wo ist denn die Pulperöffnung ist ja meistens eher im approximalen Kastenbereich, seltener okklusal und eigentlich im direkten Überkappungsbereich wissen wir zum Beispiel, dass eigentlich die okklusalen die potenziell besseren Chancen haben als die approximalen.
Mhm.
Aber es ist sehr akademisch jetzt.
Okay.
Sagen wir so, du hast einen Bereich, wo du eh wenig
Adhäsionsfläche
hast, du vielleicht auch keinen Schmelz mehr in dem Bereich, im schlimmsten Fall.
Mhm.
Also super doofe Voraussetzungen. Und dann ist es vielleicht aus meiner Sicht besser Adhäsion, aber es gibt da keine richtigen Machen. Und ich meine, ich finde es okay, dass ihr eine bestimmte Basic-Sache in der Uni lernt.
Ja, genau. Ja. Genau, da wird immer gesagt, dass wir wirklich ganz doof achten. Es ist ganz dünn und ganz klein.
Aber so vielleicht ist es auch zu techniksensitiv. Wenn man sich das mit einem Universal-Adhäsiv dann vielleicht überlegt, ist es vielleicht einfacher.
Ja,
und,
das kann sein,
und ich würde auch behaupten, in dem Leistungstext der CP, vital erhaltene Maßnahmen, steht nicht da drin, dass man ein Calciumhydroxid nutzen soll.
Ja.
Das liegt vielleicht daran, dass alle das in der KZV schon immer so gemacht haben und dementsprechend erwarten.
Und der springende Punkt ist ja quasi, dass man die Pulper vor Reizen schützt.
Ne? Genau.
Wenn ich jetzt ein Universal-Adhesiv nehme, da sagen ja auch viele Leute, das ist ja ziemlich sauer, das ist ja auch ziemlich radikal. Aber auch bei Optibond FL wird ja auch häufig gesagt, das geht ziemlich tief in die Dentinkanäle rein, das reizt ja auch die Pulpe.
Ja, ich meine, ich glaube, da muss man unterscheiden, ja, es ist sauer, es geht in die Dentinkanälchen rein, aber wir müssen es auch definitiv gut lichthärten. Ja? Und das ist ja auch so ein Punkt. Wenn wir nur einmal kurz 10 Sekunden raufgehen, in so einer tiefen Kavität, 6 mm, haben wir 60% Lichtverlust garantiert. Dann müssen wir eigentlich die Zeit dementsprechend verlängern. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Und da ist natürlich Doppelbunden auch von der Idee nochmal interessant, weil dann hast du ja dann nochmal wenigstens zweimal Licht drauf gehabt.
Okay.
Und
im Zweifel die tiefen Bereiche besser.
Ja, die tiefen Bereiche wirklich polarisieren, als dass du einfach eine Minute raufgehst.
Okay.
Interessant,
Das höre ich das erste Mal, aber es macht
Sinn. Und ich meine, die unpolarisierten Bereiche sind die Sachen, die die Pulper garantiert reizen. Dass, wenn das, wenn wirklich
jeden Fall,
Bonding rumschwimmt. Mhm. Ja. Und es gibt ja auch manchmal, zum Zahnarztforum gibt es manchmal das Problem, gerade Kompositfüllung gelegt, Patient kam wieder mit Schmerzen, nochmal von allen Seiten Lichthärten. Das ist einer dieser klinischen Lifehacks unter der
Zahnärzten. Hast du mit Erfahrung, funktioniert das gut?
Oder? Ehrlich gesagt, wenn der Patient am nächsten Tag damit zurückkommen würde und das damit die Lösung ist, würde ich mir eher Sorgen machen über mein Lichthärtungsprotokoll. Aber komplett anderes Thema. Aber ich finde es spannend, dass wir von Abrechnung dann quasi auf CP kommen.
Das stimmt, aber
Hast du da noch Fragen zu?
Ich habe tatsächlich eine Frage, die mir ein bisschen auf der Zunge liegt. Ist ein kleiner Exkurs, aber ein Kumpel von mir, der ist kürzlich Zahnarzt geworden und der hat in Münster studiert und in der Münster haben sie auch klassischerweise Optimum FL benutzt und klar auch Ärzten, Prime Bonden. Und das war halt gewohnt. Und jetzt ist er halt in einer niedergelassenen Praxis. Und da haben sie von Ivo Clavivo denn diesen Pen.
Kennst du den? Etis Pen,
Ja, genau. Universal, glaube ich.
Genau.
Und das benutzen die. Und als junger Zahnarzt, dem hat er nicht vertraut. Er war das alte gewohnt, sozusagen sein Standard aus der Uni. Und meinte so, ohne Schmelzsetzen, ich einfach nur diesen Pen,
Obwohl, ich sag mal, wenn du mit Ivo-Klar-Leuten sprichst, die sagen, Schmelzätzen, Selektivätzen empfehlen sie.
Ja.
Man kann es natürlich ohne machen, aber die empfehlen eine selektive Schmelzätzung.
Okay.
Da kann man sich jetzt auch überlegen, was ist das optimale Ätzgel dafür?
Ja, ist eine gute Frage.
Ja. Lustigerweise, wir machen es einfach so, dass in der Regel die Kanülen, die mitgeliefert sind, sind uns häufig zu dick. Wir nehmen eine Anästhesiekanüle, eine ganz einfache, klipsen die durch und dadurch ist dann nicht mehr so viel Druck durch.
Das ist eine gute
und
Idee.
Kann man es relativ fein, und Anästhesiekanülen sind ja sehr fein, frag mich jetzt nicht nach der Gauge-Zahl, auf dem Schmelz verteilen. Und man hat auch nie dieses Ding, drücken. Da gibt es dann irgendwie diesen Lifehack, dass man vorher zurückzieht und dann erst leicht drückt.
Okay.
Ja, oder
manches zurückziehen, genau.
Dadurch ist irgendwie, hat man keine Verspannung mehr da drauf und dann hat man nicht dieses.
Ja, klar. Ja,
dann gibt es natürlich auch in manchen Praxis Standards, die ZFA immer erstmal so ein bisschen leichter rausfloat.
Ja.
Obwohl, ich meine, ist jetzt ein bisschen komisch, aber Ätzgel ist gar nicht mal so günstig, wie man denkt.
Ja, echt? Ja, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen.
Ja. Kann ein Faktor sein. Ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass es mal so eine so ein Rezept für Ätzgel selber in der Apotheke herstellen lassen
hat.
Gerade für Kieferorthopäden spannend, weil die ja viele Brackets dann auf einmal ätzen und dass es dann bei denen relevanter ist. Vielleicht ist es auch Sparen an der falschen Stelle, kann man ja auch diskutieren.
Ja, ist eine gute Frage. Ne? Also wir springen ein bisschen zwischen den Themen. Ich wollte mal auf meinen Kumpel zurückkommen und der hat halt immer, weil er dem nicht vertraut hat, dass diese Universal Pen oder allgemein universale Adhesive adäquat funktioniert hat, nochmal vorher klassisch geätzt mit Phosphorsäure 37% und dann halt Dentin und Säure Schmelz und hatte danach halt immer krasse Hypersensitivitäten der Zähne, die sind halt nicht ruhig geworden. Und bis dann sein Chef dann so meinte, so läuft das nicht, du musst schon dem Protokoll folgen, was die Firma vorgibt und wenn du das benutzt, du musst ihm auch vertrauen.
Ja.
Aber ich kann auch meinen Kumpel verstehen, wenn er von der Uni kommt und halt das klassische gewohnt ist, dass er nicht ganz dem Vertrauen
schenken kann. Sag mal so, ja, das ist eine schwierige Sache, gerade weil man so ein Benchmarking von Uni hat und Opti Bond FL ist das Beste und was weiß ich, meine, ich war zum Glück immer in Praxen, die Opti Bond FL hatten, dementsprechend hatte ich das Problem nicht, aber da sind die Deutschen ja sehr konservativ. Ja. Zum Beispiel bei dem Etis Pen ist es natürlich clever, dass die dann gleich das so einen Ansatz dazu haben, ist mit dem sie cool, das gleich einbessern, also die Idee ist super.
Ja. Es geht doch nicht so viel verloren, ne? Sonst hat man immer, dass man so ein Top, also bei dem Opti Bond in dieser Klinik, wenn man immer so ein kleines Tray, wo wir halt so kleine Pünktchen halt reinmachen, dann geht halt immer die Hälfte verloren, die wirst du gleich benutzen, ist auch schade.
Ja. Also bei Optibond FL kostet, glaube ich, eine Flasche knapp 50 Euro.
Ja.
Das kannst du dir mal ausrechnen, wie viele Tropfen da wahrscheinlich drin sind.
Ja.
Und was du denn da, weißt, dass du dann locker 2-3 Euro oder sagen wir mal 2-4 Euro locker weghaust.
Auf jeden Fall. Also ich würde fast wetten, so 2/3 des Materials landet nicht im Zahn. Mehr wahrscheinlich als das. Und das ist natürlich
obwohl, ich kann mich erinnern, an der Klinik habe ich dann mal irgendwie wie unser Optibond durchgeguckt und habe ich so gesehen, sag mal, das ist ja schon abgelaufen. Also ich meine, obwohl wir so viel verbrauchen, gefühlt. Okay, aber ich meine, auf deiner Seite, in Würzburg war das so, da waren in dem Konzkurs maximal wurden da pro Tag 3 Zähne irgendwie behandelt. Ja.
Okay. Und das pro Person, pro Behandler? Oder
nee, pro Tag.
Achso, wie kommt das?
Ich meine, vormittags einer, nachmittags einer und vielleicht schafft einer mal einen zweiten.
Ja, von den Assistenzärzten oder von allen Studenten?
Von den Studenten jetzt. Nur eine Studentin ist eine Box. Manche nennen es ja Kojen.
Ah ja, ja, genau. Und in Kiel, genau, weil es da mehr ist.
Ja, genau. Ja, und ich meine, da sind vielleicht 4 Studenten drin, 2 oder 4 bis 5. Ja. 2 behandeln ja immer. Okay. Aber die behandeln ja bloß einen Patienten. Ah,
okay.
Ja.
Okay.
Und
ihr hättet quasi eine Flasche Bonding pro bei
genau, das war okay, alles klar. Ja. Und okay, dann dachte ich mir auch so, okay, kein Wunder. Ja. Und dann weiß ich bloß, wie ich zu der ZFA meinte, hier, die ist abgelaufen. Hat es der Chef schon gesehen? Ich so, nee. Gott sei Dank. Hätte Ärger gegeben. Ja. Aber zum Beispiel auch spannend, Universalattensive, da muss man sich wirklich die Bedienungsanleitung durchlesen, denn manche muss man schütteln vor Gebrauch.
Ach Quatsch.
Ja, da muss man mal gucken.
Welches zum Beispiel?
Gefühlt alle.
Echt?
Ich weiß nicht, wie es beim RTC Tiefspan ist. Okay. Ich weiß, dass es direkt beim, oder andersrum, bei GC Premium Bond muss man das schütteln. Aha. Bei Scotch and Universal sagen die, wenn es steht in der Schublade und man es dann so umdreht, um was aufzumachen, dann muss man es nicht schütteln. Okay. Wenn es aber lag, muss man es schütteln.
Okay.
Ja. Okay. Ja, also es liegt so ein bisschen daran dran, dass die Phasen innen drin dann auch nicht mehr, dass du dann nicht dann von der oberen Phase nur was abbekommst, die vielleicht gar keine Wirkung hat. Ja. Das kann natürlich auch so ein Ding sein. Musste man das irgendwie schütteln, wurde es beachtet. Okay. Und kann natürlich sein, dass er einfach hier überätzt hat, was ja auch so ein bisschen.
Das denke ich fast, wenn er erst mit normal Phosphor geätzt hat und dennoch das Universal gemacht hat, jetzt zweimal geätzt. Und im Zweifel hat er vielleicht auch Nano-Leakage produziert, ne? Wenn er zu tief geätzt hat, dann ist Dentin und gar nicht mehr die ganzen Dentin-Kanälchen füllen kann und die Textkanälchen sich ausbilden können, sind dann sicherlich auch Hohlräume.
Das ist auch nicht so gut. Okay, sehr spezielles Thema. Obwohl, es gibt ja auch, das ist ja auch ein spannendes Thema, es gibt ja von Ultradent hatte lange das Patent auf ihr Ätzgel. Das hat so quasi, war selbst gepuffertes Ätzgel. Das heißt, du konntest gar nicht zu tief ätzen, weil es lag maximal nur eine gewisse Mühtiefe ging.
Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Weil es zu teuer
war? Nee, das hat sich durchgesetzt. Das Patent ist jetzt bloß abgelaufen. Jetzt steigen alle anderen Hersteller anscheinend darauf und nehmen das auch. Okay. Das war irgendwie, ich glaube, Ultradent Ätzgel soll richtig guter Verkaufsschlager in Deutschland sein oder gewesen sein. Ich kann es nicht genau sagen, aber es war einer der Gründe, weil die das nur hatten und da konntest du machen, was du willst, dann konntest du quasi
nicht besetzen. Das macht echt Sinn.
Ja, ist eine ganz einfache Sache soll das gewesen sein und das werden jetzt wahrscheinlich andere auch übernehmen.
Das ist cool.
Ja. Aber siehst mal, so eine einfachen Sachen sind es dann teilweise, womit man sich beschäftigen muss, Details, damit es klappt. Ich meine, über Kofferdarmmatrizen anlegen müssen wir jetzt gar nicht reden. Kann man eh nicht abrechnen. Kofferdamm, ja, haben wir ja schon drüber geredet, aber Matrize anlegen, ist es egal, ob Toffelmeier oder
Teilmatrize. Kannst du gar nicht abrechnen?
Nee, es spielt keine Rolle.
Okay.
Das ist ja so ein bisschen, ist so ein bisschen dieses Sachkotzen-Prinzip. Du wirst bezahlt dafür von der Krankenkasse oder MKV. Es spielt daher keine Rolle, dass eine Füllung machst, die suffizient ist mit einem Kontaktpunkt. Und ob du den mit der Toffelmeier reißt oder mit einer Teilmatrize, spielt jetzt keine Rolle.
Das Ergebnis zählt.
Das Ergebnis zählt. Ich sag mal so, klinisch sehe ich auf dem Bissflügel immer sofort, ob Toffelmeier oder eine Teilmatrize benutzt wurde, aufgrund der Konvexität. Und die Kontaktpunkte sind viel weiter koronal. Also eher, die küssen sich dann dort, wo die Randleiste eigentlich ist. Ja, bei der, wo die Randleiste ist, küssen sie sich eigentlich, wo eigentlich kein Kontaktpunkt mehr
sein sollte.
Sein dürfte, deshalb bricht er auch gerne an der Stelle mal was ab.
Wir haben auch in der Uni gelernt tatsächlich, dass wenn der Komposit-Aufbau eher konvex ist, dass er mehr Druckkräfte ab kann. Also ein wesentlichen Faktor, so ein Drittel mehr.
Wusstest du, dass die eine Uni seid, die dann Teilmatrizen auch nutzt? Denn zum Beispiel
ich habe das jetzt neulich erst, ich war auf Formulatur in Kenia und da waren zwei, ein junger und ein alter Student aus Bonn und die waren völlig baff und meinen, ihr benutzt Teilmatrizen, die sind ja voll teuer, ist das euer Klinikstandard? Was ist das denn für eine Scheiße? Wir nehmen nur Toffelmeier ist das Beste.
Ich war völlig schockiert, das habe ich vorher noch nie gehört. Ja, in Berlin war es auch so, als ich mich denn hier beworben hatte, dann meinte es, das war ein lustiger Zahnarzt, Peter Scharf, den Namen darf ich auch nennen, das ist jetzt schon eine Rente. Ich zeige dir jetzt mal, wie ich eine Füllung mache und da kommt er mit Teilmatrizen und ich so, Würzburg war das Standard, wenn du mit der Kleibe dich mit der Toffelmeier erwischt hast, durftest du aus dem Kurs rausgehen. Ja. Und dann auch, in der Prothetik war es natürlich ein bisschen anders, aber Toffelmeier Ja, Teilmatrizen sind der absolute Knaller.
Die sind geil, ne? Ich habe davon, das nennen schon, ne? Die Parlodent, die finde ich echt richtig gut. Ich habe vorher das Garrison-System gehabt, das ist ja schon ein bisschen älter, mit so silbernen Ringen und das war eher so mäßig. Und so goldene Matrizen jetzt das Paladin-System ist arschtoll, die Ringe und auch die Matrizen selber, die Keile, aber die passen einfach perfekt. Da hast du verschiedene Größen.
Also lustigerweise, die Paludent-Keile nehme ich mittlerweile auch, aber ich nehme die Tor-Teilmatrizen, Tor VM, das ist ein russischer Teilmatrizenhersteller aus Moskau. Und der hat super geile Teilmatrizen zu einem Preis, die unschlagbar sind.
Okay.
Der kostet irgendwie gefühlt eine Teilmatrize, was 25 oder 30 Cent.
Okay.
Und das Coole ist, die gibt es in verschiedenen Dicken. Ah. Einmal in 0,35 Millimeter und einmal in 0,5 Millimeter.
Okay.
Und ich habe am Anfang immer nur 0,35 bestellt und gibt es in hart oder weich und natürlich immer hart. Und es gibt die natürlich auch so mit kleinen Flügeln für Abi-Kale und das ist natürlich sehr geil, auch bei Pre-Endos manchmal.
Ja.
Lustigerweise hat mir dann einmal einen Tipp gegeben, du musst auch die 0,5er in hart haben, weil wenn du dann wirklich Kofferdamm hast und dann willst du die runterdrücken, dann knicken manchmal trotzdem
auch
die 0,35er. Die 0,5er knicken nicht, die kannst du einfach runterdrücken.
Geil, das ist echt cool.
Und das ist eigentlich so ein Tipp, damit habe ich schon so viele Leute glücklich gemacht mit diesen Teilmatrizen. Und bei Facebook werden die richtig gehypt.
Ja, echt?
Ja, das ist,
die müsst ihr auch besorgen. Ja, geil.
Also dementsprechend, wenn du die magst, wirst du aber zu teuer findest, würdest du die anderen lieben. Es gibt ja noch ganz andere Matrizen. Ja. Wenn du mal BioClear suchst, das ist richtig abgedreht. Das ist ein amerikanischer Zahnarzt, der das BioClear-System gefunden hat. So ein bisschen für Diastema-Schlüsse nach Frost, so ein schwarze Dreiecke. Ja. Aber es sind transparente Matrizen, die anatomisch geformt sind.
Ja, habe ich schon mal gesehen.
Und dazu hat er dann auch bestimmte Keile noch entwickeln lassen, die Diamond Wedges oder so auch, die kosten auch richtig schade, gefühlt 1 Euro pro Dings, aber die sind super, super clever aufgebaut. Und das ist auch so ein spannendes. Schaffen wir es noch zurück zur Abrechnung zu kommen?
Ja, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber ich finde es ein sehr spannendes Thema, also wo ich jetzt wirklich viel von dir gelernt habe, Georg. Abrechnung, genau, das war heute das Thema in der Vorlesung, wir sind ja darauf eingegangen, dass es vielleicht im Studium keinen Sinn macht, aber danach durchaus in der Assistenzzeit sein, was man lernt. Und was ja auch so ein bisschen die Freude am Beruf ausmacht. Ne? Ich meine, wenn man geile Zahnmedizin macht, dann will man am Ende des Tages auch davon leben können. So ist es ja einfach. Und da ist die Abrechnung natürlich schon elementar.
Lustigerweise, das war so leicht auch unser Thema heute. Wir hatten heute so ein bisschen also Businessplanerstellung, Marketing und da ging es auch so ein bisschen darum, dass Svente zum Beispiel erzählt hat, was muss man eigentlich, was erwirtschaftet eigentlich die Praxis pro Stunde in Honorarumsatz? War immer so, stand immer die Praxis vor, so die Zahl von 250 Euro im Raum, obwohl die ist anscheinend ein bisschen auf 215 Euro gesunken
ist. Das hilft das erste Mal nicht. Ja. Ich habe vorher sonst von 300 oder 400 Euro teilweise gehört.
Ja, das, ich meine, kommt ja auch so ein bisschen, wo ist die Lage, ist ja so eine Durchschnittszahl. Ja. Wie ist der Spezialisierungsgrad, wie viel musst du deinen Mitarbeitern zahlen? Also, und dann gibt es ja auch so, was vielleicht der durchschnittliche Zahnarzt tatsächlich macht und was er machen sollte, sind ja auch nochmal zwei verschiedene Sachen. Und teilweise wird ja auch diesen Stundenberechnungen was anderes. Das haben wir jetzt nicht so im Detail gemacht. Aber teilweise musst du ja teilweise mehr verlangen, wenn du behandelst, damit du auch potenzielle Patienten, die nicht kommen, auch mit einpreist. Also gibt es so richtig steuerberatisch, also dass du Puffer drin hast, auch für zukünftige Investitionen, natürlich auch für dein eigenes Einkommen.
Ja.
Da gibt es ja auch den Praxisstundenkostensatz, was du erwischen hast, bloß um den Praxiskosten reinzubekommen. Der liegt natürlich niedriger. Das ist wirklich dann so wirklich grob Miete, Material, Strom,
Personal,
immer ganz großer Punkt. Versicherung hast du ja auch immer dabei, damit der Laden überhaupt läuft. Und mein Highlight ist ja heute Christian Henrici gewesen.
Okay.
Also der kann einfach super reden und ich gebe auch zu, dass ich ein Fan von ihm bin. Denn der kann dir einfach jede Frage, die du beantworten kannst, beantworten. Und ich habe jetzt schon ein paar Existenzgründer-Seminare gesehen und es ist trotzdem spannend, dass ich trotzdem von ihm noch mal ein paar Sachen höre, wo er einfach einen Tipp hat. Zum Beispiel einer wollte eine Praxis gründen, neu gründen und da hat er das Problem, dass der Mietvertrag, dass er sich nicht einig geworden ist.
Mit dem Vermieter dann?
Genau, mit dem Vermieter. Und dass da einfach, die wollten nach 10 Jahren, das ist eine Klausel, dass der Mietvertrag quasi nochmal neu verhandelt werden kann, der Mietpreis.
Ja.
Soll sich dann am Mikrostandort drumherum orientieren, aber sprich, ist eine Zeitbombe. Ja, wenn du die zum Beispiel meinst, das geht gar nicht, aber
weil es sein könnte, dass der Vermieter sagt, doppelt Preis, ich kann es mir
leisten. Ja, genau. Okay. Und du kannst nichts sagen, weil es da drin steht. Aber was du machen kannst, und das war ein geiler Tipp, fand ich in dem Moment, du kannst natürlich sagen, okay, machen wir, aber nach 10 Jahren will ich die maximale Steigerung beschränken auf so und so viel Prozent. Und das fand ich spannend. Also, dass du dann immer so dann auch Verhandlungen, dass dann bestimmte Sachen nicht gleich ein Totschlagding sind, weil, okay, Mietvertrag ist ungefähr die teuerste Unterschrift, die ein Zahnarzt machen kann.
Ja.
Ja, okay. Mit Abstand. Also, ich glaube, nichts ist teurer als die Mietvertragsunterschrift.
Nee, wie kommt das genau?
Na, in der Regel schließt du ja einen Mietvertrag auf meine 10 Jahre ab. Jetzt du 10 Jahre und dann 4x5 Verlängerung bei 30 Jahren. Und wenn du es dann über diese 30 Jahre zusammenrechnest, was du monatlich an Miete zahlst, ist die teuerste Unterschrift, die du je leisten wirst.
Okay, das macht Sinn,
Keine Einheit, kein DVT, kein Laser wird je teurer sein als das.
Okay, von dem Gesamt quasi.
Von allen Unterschriften, die in deinem Leben leistest. Okay, du wirst vielleicht mal ein Haus kaufen oder weiß ich was.
Okay, selbst das ist günstiger, ja?
Das oder könnte vielleicht teurer sein, aber ich meine, das kommt ja darauf an, wo du, was für ein Haus du dann kaufst. Da muss man sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Okay. Da gibt es ganz viele Fragestellungen. Und das, er hat dann 2 Punkte genannt, auf die er immer extrem achten würde. Das eine ist natürlich diese ganze Mietvertrag-Verlängerungssachen. Die Rückbauklausel. Und du wirst jetzt wahrscheinlich nicht wissen, was Rückbau ist. Was
ich kann es mir, glaube ich, vorstellen. Also wenn du vorstellst, du bist irgendwo in der Innenstadt und baust dir den Zahnarztpass rein, das ist natürlich schon eine spezielle Ausstattung, die sonst halt niemand anders richtig brauchen kann. Ne? Dann hast du vielleicht Glück, dass ein anderer Zahnarzt rein will und du vielleicht eine Sonderregelung findest, aber im Zweifel, im doofen Fall, musst du natürlich wieder zurückbauen, was der Name sagt, quasi alles wieder in den Ursprungszustand.
Ja, und das kann richtig ins Geld gehen.
Ja, das glaube ich.
Kannst du vorstellen, wenn du da irgendwie 20.000 bis 50.000 allein in diese ganzen Leitungen investierst und das dann wieder zurückzubauen, abzubauen, das ist super ärgerlich. Und am besten ist es natürlich, wenn du das nicht drin hast.
Ich habe auch schon mal gehört, dass wirklich Leute, die jetzt keinen Nachfolger finden, über längere Zeit ihre Praxis verschenken, nur um diese Rückbaukosten nicht zu haben, weil sie denken, weil sie sagen halt, lieber verschenke ich meinen ganzen Scheiß, kriege dafür kein Geld, als ich noch Geld zahlen muss.
Ja, ja, das ist bitter. Lustigerweise, in der ZM waren ja auch, wir haben ja auch so ein bisschen heute auch über Investoren gesprochen, dass Investoren auf dem Markt sind, woher kann man Geld bekommen.
Okay.
Das würde jetzt den Rahmen springen, aber interessant, in der ZM stand auch mal drin, dass dann auch eine Beispielpraxis so irgendwie mit Investoren verhandelt hat und da war auch so ein Punkt, da hatten die zum Beispiel ein paar Zahnärzte, die kaufen können oder Investoren und die, bei den Investoren klang das nach mehr Geld, aber die haben irgendwie alles möglich geprüft und zum Beispiel gesehen, ach, im Mietvertrag haben sie ein Risiko. Das ist eine Rückbauverpflichtung, dann gehen wir jetzt nochmal 80.000 Euro runter vor dem Verkaufspreis.
Okay.
Ja. Ja, wo ich mir auch dachte, so bäm. Also,
und was für Investoren sind das, die da investieren?
Also? Ach, das müssen wir fast mal Christian dann fragen oder Sven. Das sind erst ja irgendwie Jakobs und dann noch sieben andere weitere Investoren.
Die Wohnungspolitik geht da jetzt ziemlich gegen vorne. Die sagen, das ist ein ganz großes Problem.
Ja, was heißt, ja, die gegen vor. Können sie dagegen was machen? Nein.
Ja.
Das ist ja Dings. Und zum Beispiel da wurde auch, hat Christian auch so gesagt, okay, ist es denn auch ein großes Problem? Zum Beispiel, er war ein Oralchirurg drin, der dachte sich, okay, wird das ein Problem sein irgendwann, wenn dann Dings? Und dann meinte er, okay, pass auf. Angenommen hast du 10 Überweiserpraxen, die überweisen dir 20 Patienten im Monat. Da hast du dann 200 Patienten im Monat, die du brauchst, Minimum als Oralchirurg.
Okay.
Und angenommen, jetzt werden jetzt 2 Praxen von denen gekauft und gehen in Kette und überweisen die nicht mehr, weil sie jetzt eine eigene Klinik haben. Ja. Das wird maximal 10% des Dentalmarkts sein. Das heißt, von den,
warum wird es nicht so heuschreckenmäßig alles überrennen?
Weil die sich auf die Städte konzentrieren werden, die für sie lukrativer ist, weil sie da mehr Synergieeffekte haben. Auf dem Land wird da nicht so viel passieren.
Okay.
Und lustigerweise ist ja auch ein bisschen das Plädoyer wieder gewesen bei Sven dann und bei Christian war es ja auch schon im letzten Podcast das Thema. Letzten ist schon fast ein Jahr her, aber dass sich eigentlich die Niederlassung auf einer Kleinstadt oder auf dem Land am meisten lohnt.
Ja, genau. Also Ende Speckgürtel sowas in der Richtung. Ne?
Ja, ich meine, Speckgürtel ist ja nochmal ein separates Thema.
Ach so, echt?
Ja, Speckgürtel ist ja eher eine Sonderentscheidung bei oben Großstädte rum. Das muss ja nicht unbedingt die Kleinstadt sein. Es gibt natürlich auch Kleinstädte, die Speckgürtel sind. Aber es kann ja auch mehr jetzt so ein bisschen auf dem Land sein, einfach eine, weißt du was, unter 20.000 Einwohnerstadt ist dann Kleinstadt und unter alles da drunter, unter 5 ist dann schon Land gefühlt.
Ja, das stimmt, wirklich.
Das ist so dort, wo die wirkliche Kohle gemacht wird. Bei den größeren gibt es irgendwie Mittel- und Großstadt natürlich. Ja. Gibt es natürlich viel mehr Niederlassungen gefühlt, aber wird nicht die krasse Kohle gemacht. Oder Potenzial, dann kommt es natürlich sehr auf die Region an. Wir haben über Standortanalysen gesprochen, was ja auch ein spannendes Thema ist. Also ich muss mal schauen, dass man vielleicht auch nur einen Podcast mal mit Sven nur über Standortanalyse macht. Das finde ich mir sehr spannend.
Es gibt viele spannende Themen, auf jeden Fall, Auch was ich noch nicht ganz durchblickt habe. Ich bin ja noch Student, aber...
Ja, das ist auch... Man kann sich auch fragen, ist das vielleicht zu viel als Student oder nicht?
Aber
auf der anderen Seite ist ja schon mal ein guter Ansatz, um da reinzukommen und ob die probiert es auch sehr werbefrei zu machen, muss man mal wirklich klar sagen. Die haben ja als Sponsoren, hast du die im Kopf alle?
Die dabei sind, wir haben immer Dumpsoft, BMF, ZM und wer fehlt?
NWD.
Genau, richtig, als Dentaldepot.
Und die probieren es trotzdem, obwohl natürlich ein Depot eher so ein bisschen relativ neutral zu halten und das ist natürlich Auch gut, ich meine, sonst gibt es ja im existenzgründenden Bereich, kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, gibt natürlich die Apobank, ja. Die teilweise zusammen mit den KZV.
Ja. Klingt erstmal nach einem guten Konzept,
ja, Apobank als Genossenschaft.
Ja, so, ja, klar.
Ja, okay, ich muss mal ganz klar sagen, ich bin jetzt gemein und ich weiß, die haben das schon geändert, aber damals, als ich das gehört habe, hatten die so eine Folie, so, ich habe hier einen Schlüssel, das könnte der Schlüssel zu ihrer Praxis sein. Ja. So wollten sie so ein emotionales Ding drauf bauen und weißt du, ich dachte so, okay, gefühlt sind heute, will heute gefühlt in Berlin keiner mehr selbstständig sein, alle angestellt bleiben und jetzt kommt man mit so einem pseudo-emotionalen Quatsch ran.
Das ist super, super peinlich.
Ja. Also ganz klar. Ich meine, okay, das war immer noch besser als andere Dinge, Existenzgründer, ich sage nur Erbacher.
Okay.
Das Schlechteste.
Das ist in Norddeutschland gar kein Thema. Ich glaube, Süddeutschland sind ganz verbreitet.
Das ist das schlechteste Existenzgründerseminar, das ich je besucht habe. Und lustigerweise, wir wurden ja danach im Examen so ein bisschen für Erbach auch einmal zum Essen sein. Das war auch so ein pseudo-kleines Existenzgründerseminar. Okay. Das war schon super schlecht.
Okay. Ja, warum war schlecht?
Weißt du noch, was ein Overhead-Projektor ist?
Ja.
Okay. Und du weißt ja, man kann dann mal so Linien auf dem Overhead-Projektor. Irgendwann hat er einen Punkt erreicht, dass man so viele Linien aufgemacht hat, dass man nicht mehr durchsieht.
Oh Gott.
Stell es dir so vor.
Okay, das ist natürlich schon echt.
Und es war irgendwie so ein Typ mit einem Hund, der Hund saß da und irgendwie dachte man so beim Essen so, ja super, ja. Und dann war das Ganze in Berlin noch und dann gesagt, ich gebe euch nochmal eine Chance. Das ist ein anderer Typ.
Ja.
Und echt, der war irgendwie so ein bisschen genauso. Der war auch so, ja, muss ja zaster piepen, Kohle verdienen, ja, und ist ja richtig.
Okay.
Ja, aber dann hat er so Sprüche gesagt, also meine Frau ist ja Zahnärztin und ich habe da ein Büro bei ihr. Mhm. Wir haben mal so auch mit Abrechnungsbüro überlegt, wie viel Praxisausfall hatten wir in den letzten 5 Jahren, wie viel hätten wir an die zahlen müssen, lohnt sich überhaupt nicht.
Okay.
Ich dachte so, alter Vater, ist das eine reine BEMA-Praxis? Ja. Mhm. Oder auf Privatpatienten lohnt sich ja nicht, es gibt ja nur 10%.
Mhm.
Ich dachte mir so, hä, wie auf Private, macht ihr keine Zuzahlung oder was? Also das klang für mich nicht so, natürlich gab es zwar interessante Sachen beim Mietvertrag, Sachen, aber eigentlich danach dachte ich so, nee, es gibt
da, das passt nicht.
Ja, also es gibt da auch welche, die sind okay, ja. Ich sag mal immer, wenn ein Steuerberater was erzählt, Steuerberater kennen immer gute Geschichten und es ist immer ganz gut, mehrere Steuerberater mal gehört zu haben.
Okay, cool.
Ja, das würde ich schon empfehlen. Ist natürlich bitter. Und wenn du natürlich auch irgendwie so ein Versicherungsgeschäft immer dran hast, ohne jetzt Namen zu nennen, ist natürlich auch manchmal, wie vorgefertigt sind sie zum Beispiel. Wenn ein Steuerberater dir sagt, zum Beispiel gesetzlich versichern oder in der GKV bleiben, das ist zum Beispiel ein Thema bei der Niederlassung.
Ja.
Und die Versicherungstypen sagen dir alle, nee, die Private ist schon besser, aus dem und dem Grund. Der Steuerberater sagt dir dann so ehrlich, nee, ich bin selber noch in der gesetzlichen, habe zwar eine Zusatzversicherung, falls mir was passiert, dass ich dann Chefarztbehandlung habe.
Ja.
Ich kenne keinen Zahnarzt, der so richtig die Kohle, die er spart, zurückgelegt hat.
Ja.
Für die Krankenversicherung. Ja. Und da dachte ich mir auch so, boah, wenn das wirklich so ist. Und ich meine, bin ich denn der Typ, der wirklich so eisern dann vielleicht zurückhält, ohne an diese Reserve ranzugehen? Ich weiß nicht. Ich meine, okay, da kann man sich lange drüber streiten. Das ist ein sehr individuelles Thema. Lustigerweise gab es ja auch mal so eine Kolumne, die leider jetzt aufgehört hat, von dem Stuttgarter in der ZM.
Ja, wo immer dieses gezeichnete Bild ist.
Ja, genau. Typ, ja, Lohmann.
Ja.
Lohmann.
Ja.
Und die hatte zum Beispiel auch mal so ein Ding reingeschrieben, so, ich bin gesetzlich versichert und macht das selber auch.
Ja.
Dann hat er natürlich in der nächsten Kolumne, der hat das immer so ein bisschen ketzerisch gemacht, auch gleich so ein bisschen reviert, okay, wenn ihr jetzt euch privat versichern wollt, das ist ja euer Ding, dann nehmt aber wenigstens den Vertrag mit der Selbstbeteiligung, weil übers Jahr gerechnet spart ihr dann das und das. Das hat er clever gemacht.
Das habe ich jetzt schon in letzter Zeit häufiger gehört von Zahnärzten quasi, dass sie sagen, ich bin nicht mehr privat versichert, sondern halt freiwillig gesetzlich und sage halt meinen Ärzten so quasi, wenn ihr meint, dass das was Sinn macht, dann erzählt mir das und dann bezahle ich das quasi euch direkt, das ist kein Problem. Es liegt nicht im Geld, weil ich möchte nicht überversichert werden und ich möchte ihnen nicht das Geld zum Fenster rausschmeißen.
Ich meine, es gibt ja so eine kleine Faustregel, oder die gab es mal, wenn du zum Beispiel 3 Kinder hast, das ist ja so ein Blick in der Zukunft für dich zum Beispiel, deine Partnerin oder du selber vielleicht nicht arbeitest, sondern zu Hause bist, dann lohnt sich die gesetzlich auf jeden Fall, weil dann alle über die Familienversicherung versichert sind. Und würdest du jetzt wirklich 5-mal eine PKV-Prämie zahlen, ist das natürlich ganz schön eine Sache, die in die Kohle gehen kann.
Ja,
auf der anderen Seite, wenn beide wieder arbeiten, beide Partner oder normal arbeiten, das ist anders, die Kinderbetreuung organisieren, was ja in Berlin zum Beispiel etwas problemloser möglich ist, dann kann es wieder Sinn machen, wenn das beide privat sind und dann auch noch sparen. Aber es ist sehr, sehr individuell.
Aber kann man bei der privaten Versicherung und die Kinder auch mitversichern?
Ja, klar, das ist kein Problem.
Ja,
die sind dann so ein Fixvertrag.
Ja.
Erfahrungsgemäß weiß ich, dass es viele schlechte Verträge da draußen gibt. Ich sehe das ja immer im Endo-Bereich. Privatversicherte, die dann nur bis 2,0 versichert sind.
Okay, das ist natürlich doof,
was dann manchmal so ein bisschen bitter ist.
Da habe ich auch mal Angst, muss ich sagen, wenn ich einen Versicherungsvertrag abschließe, ich stecke nicht drin. Und in der Zahnmedizin kann ich so ein bisschen bewerten, aber außerhalb dessen halt gar nicht.
Ja, es ist, ich meine, im Endobereich gibt es ja viele Analogleistungen oder sowas, wo sie sich komplett sperren können. Ja. Und dann bist du ja manchmal froh, dass du weißt, bei der BEMA, da müssen sie den Teil vielleicht zahlen. Okay, da werden jetzt ein paar aufschreien, so, ja, aber Sachleistung. Müssen wir jetzt nicht heraufgehen, aber passt ja noch in den Abrechnungsbereich rein. Aber jetzt private ist ganz, auch Zusatzversicherungen sind ganz, ganz schrecklich manchmal. Ich habe schon Patienten gehabt, die dann einfach ihre Zusatzversicherung gekündigt haben, weil die gemerkt haben, die haben zwar 10 Jahre da eingezahlt, aber die zahlt irgendwie nichts, wenn es drauf ankommt.
Ja, das ist auch ärgerlich, ne?
Also ja, und ich sage,
nur da hat man auch Angst vor, finde ich, bei so
Versicherungen. Obwohl, ich muss, sag mal, gerade bei Patienten, die, wie ich habe, ich will, man soll ja nichts empfehlen, aber jetzt, wenn du wirst wahrscheinlich gefühlt wahrscheinlich keine einzige Füllung im Mund haben.
Doch, ich habe einige, ja. Also meine Eltern sind keine Zahnärzte.
Nee, das ist egal. Wir gehen jetzt einfach nur, dass du keine einzige hast. Okay, lass dich 4, 5 erweiterte Gesundheitsversicherungen haben. Wie hoch ist das Risiko, dass du wirklich eine Zusatzversicherung brauchst? Eine Zusatzversicherung kann dir gerne mal 20 Euro im Monat kosten.
Ja. Ja?
Da bist du locker bei 240 Euro im Jahr. Ist schon eine Summe. Dann hast du die meistens 5 Jahre und immer nicht benutzt. Als Beispiel, weil die sind ja alles okay und hast du schon mal Summe X investiert, die hättest du auch die 1250 einfach so auf dem Konto packen können.
Ja, muss man nur konsequent sein, das tun.
Ja. Okay, jetzt haben wir gerade drüber geredet, dass Zahnärzte nicht so konsequent sind, aber ich meine, dann willst du eine Leistung mal haben, weil irgendwer bist du Zahnarzt, dann muss der erst ein Sachbearbeiter bezahlt werden, der prüft es, der probiert dir Sachen zu finden, die wo er es wieder nicht bezahlen muss, weil das wurde ja schon vor 6 Jahren die Einkarte notiert, die sie uns geschickt haben, netterweise. Dass das nicht geht. Und dann probieren sie sich wieder rauszureden. Ja. Und das ist natürlich super.
Ich habe ja mal neulich einen ganz interessanten Trick gehört. So ein wirklich Basic-Trick. Und da dachte ich so, es ist simpel und überzeugend.
Schieß los.
Bei Versicherungen quasi. Dass man den Einkommen oder irgendwie so, was man hinkommt. Ne? Und dass man natürlich nur die Sachen versichert, die einen existenziell in Nöte bringen würden, wenn die, weil die Summe halt des Schadens so groß ist, dass ich das nicht innerhalb meines normalen Budgets und meines Ersparten bezahlen kann. Deswegen meinte der Typ halt, so eine Handyversicherung oder so eine Zahnversicherung macht eigentlich nicht so viel Sinn. Wenn du jetzt ein neuestes iPhone hast, kostet das 1000 Euro, aber so als Zahnarzt hast du da schon vielleicht einen Spielraum, bisschen was zurückliegt. Das kannst du halt noch bezahlen im Zweifel. Deswegen macht es keinen Sinn, das zu versichern. Weil im Ende lohnt sich Versicherungen halt nie im Durchschnitt, sondern sonst würde es dir nicht geben, weil die Versicherer damit Geld machen wollen, sondern nur im Schadensfall.
Ich sag mal, das mit den existenziellen Sachen ist auch, glaube ich, später bei der Niederlassung wichtig, dass man da die wirklich drin hat.
Ja.
Ja.
Also und am besten die Sachen, auch, die richtig hart werden. So, ne?
Und am besten auch nie braucht, das ist ja das Allerbeste. Ja. Aber das Recht, so Zahnzusatzversicherung, Dings, ich sag mal, Unfälle ausgenommen, das ist ja eigentlich das höchste Risiko jetzt bei eurer Generation, sage ich mal fies. Ja, du fällst irgendwie hin, brichst dir 4 Frontzahnzähne ab und das ist natürlich gefühlt super GAU.
Ja.
Absolut. Ja. Besonders wenn die Erstversorgung dann wirklich schlecht ist, weil du irgendwie noch im Koma warst und der Rettungswagen.
Und die Zahnrettungsbox nicht dabei hattest.
Ja, genau. Zahnrettungsbox sollte man immer dabei haben. Ich warte schon heute Nacht drauf. Hat ihr nicht immer erzählt, ihr hat eine Zahnrettungsbox dabei?
Hintergrund,
ich
gehe morgen segeln.
Was passiert. Ich habe immer eine Zahnrettungsbox dabei. Das habe ich mal auf dem Vortrag gehört von Mente. Ja, der sagt, er gibt auch seinen Kindern immer eine Zahnrettungsbox dabei, damit sie einfach eine haben. Ja. Das ist so, ehrlich Georg, du machst irgendwie gefühlt hauptsächlich Endo und hast keine zu Hause, das ist irgendwie Quatsch, weißt du. Dann habe ich einfach mal ein Set gekauft und dann wirklich so Kindergarten da, Schule da. Okay, so. Cool. Ich hab eine in meinem Rucksack dabei und eine in meiner Kammer.
Ist schon ein bisschen nerdy, ne?
Ein bisschen nerdy, auf der anderen Seite irgendwie habe ich das Gefühl, ist irgendwie konsequent.
Irgendwie auch, ne? Ich habe mir auch neues eingekauft. Ja. Bevor ich habe das kurz erwähnt, ich war in Kenia und irgendwie dachte ich so, davor, da hatte ich ein paar Materialien eingekauft, da hatte ich eine Zahnrettungsbox.
Ich meine, stell mir vor, dir passiert wirklich was. Du läufst die Straße lang und ein Kind fällt dir um, schlägt sich einen Zahn aus. Also ich meine, komplett konstruiert. Und du musst jetzt überlegen, scheiße, hat die Apotheke überhaupt einen Zahnrettungsbox oder müssen die bestellen?
Ja, ist eine gute Frage. Hast du das in einer Apotheke? Hast du das versucht? Ich habe es im Internet bestellt, das Ding.
Okay, ich die über die Praxis bestellt.
Ah, okay, ja.
Lustigerweise gibt es so ein Netzwerk von Zahnrettungsboxen, wo wenn die online zu finden sind. Da haben auf jeden Fall alle Grundschulen in Berlin haben die und Schwimmhallen.
Okay, das macht doch Sinn. Ich habe gehört, dass es eine Webpage gibt, wenn du dich da registrierst und sagst, okay, ich bin eine Person, die offiziell eine Zahnrettungsbox hat, quasi zum Beispiel für eine Praxis, den kriegst du die umsonst von dieser Firma zugeschickt. Halt mit der Auflage, dass du dich da auflisten lässt. Ich glaube, für eine Zahnarztpraxis ist das eigentlich eine ganz coole Sache, oder?
Das auch. Und du bekommst sogar, wenn du Lutz hast, ersetzt.
Ja, okay.
Das ist ja viel spannender. Ja. Und ein bisschen Hintergrund ist, dass wenn du, die Zahnarztrettungsbox kostet ja so wenig, und wenn du einen Zahnunfall dadurch verhinderst, kostet ja der Unfallversicherung so viel, dass sich das für die wieder lohnt. Was
kostet der eigentlich? Ich war ein bisschen überrascht, 10 Euro?
Beispiel, ja, 10 Euro. Ich glaube, über die Praxis kriegst du es auch gefühlt für ein bisschen weniger. Aber 10 Euro ist ein guter Richtwert. Ja.
Im Verhältnis zu Implantat oder was? Definitiv
ist natürlich. Ich habe mal eine Zahl gehört, die extrem war. Irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro kostet einen Zahn zu ersetzen im Laufe des Lebens.
Ne? Krass.
Ja. Und das Krasse ist ja, Frontzahnbereich kann es ja richtig, richtig bitter sein. Mhm. Okay, ich war jetzt im Mai auf dem World Tooth Transplantation Kongress in Rotterdam.
Okay. Tooth Transplantation,
ja.
Was ist das?
Zahntransplantation,
okay.
Die dann Prämolaren in die Front setzen und sowas. Gibt es auch einen separaten Podcast dazu?
Krass, cool. Ich habe gehört, dass es da in der Schweiz einen Experten für gibt.
Ja, klar, hier Philippi.
Ja, richtig.
Der bringt auch ein neues Buch raus demnächst.
Ach Gott.
Ja, zahnerhaltende Chirurgie, da ist auch ein Teil Zahntransplantation. Der hat auch mal vor Jahren ein Buch geschrieben, Zahntransplantation. Okay.
Okay. Aber ist das noch ein Vogue? Oder das, ich habe das Gefühl, das in Deutschland jetzt nicht mehr so viel gemacht. In der Uni wurde es gar nicht gelehrt bisher.
Ja, also ich behaupte jetzt einfach, wenn du die KfOler fragst, sagen die ja.
Okay.
Weil es gibt ja Situationen trotz Implantatentrauma bei Kindern, da kannst du kein Implantat setzen. Und die Frage ist, wenn die jetzt wirklich beide Einzel verloren, was machst du mit den Dingern?
Ich habe tatsächlich eine Freundin im Bekanntenkreis, die hätte genau das den Fall.
Ja. Was machst du denn? Du kannst natürlich dann sagen, ewig Klebebrücke, bist du...
Ist jetzt schon eine rausnehmbare Prothese.
Ja, genau.
Als Kind.
Ja, krass. Bis du implantatfähigen Alter bist.
Ja, genau so.
Oder du redest mit einem Kieferteam, können wir irgendwoher 2 Prämolaren bekommen.
Ja, okay.
Ich meine, man muss dann überlegen, Lückenschluss und weiß ich was. Und ja, und ich sag mal, der Vorteil von einem Zahntransplantat, dadurch, dass das parodontales Ligament hat, ist es so das bioaktive Knochenmaterial schlechthin, nämlich der Knochen wächst. Okay. Das hat der Andreas damals in Tierstudien gemacht. Er hat einfach bei Affenzahn extrahiert und dann im Vestibulum replantiert und dann hat er natürlich geopfert und das logische Untersuchung konnte nachweisen, dass sich doch tatsächlich Knochen gebildet hat, dort, wo sonst keine Knochen war, bloß weil da parodontales intaktes Ligament war. Und das funktioniert dann natürlich auch mit transplantierten Zähnen.
Das ist schon eine verrückte Sache, ne? Wenn ich mir das vorstelle. Wie machst du das denn? Ich meine, die Wurzelanatomie, Oberkiefer Vierer, das geht ja nicht, oder?
Nee, du nimmst immer die Einwurzeligen.
Ja, okay. Ja. Aber selbst da passt das doch in der Evaluation nicht unbedingt rein.
Ja, pass auf, es gibt da verschiedene Konzepte. Um das kurz anzumachen, du kannst dir, hast ja meinetwegen ein TVT davon, da kannst du dir ein Replika drucken lassen und vorher anprobieren und dann quasi mit einem Rosenbohrer und einem Implantatbohrer das so richtig zurechtbohren.
Die Evaluation quasi.
Ja, das ist das eine Konzept. Das andere Konzept ist, dass es dir komplett egal ist, ob der Knochen ist oder nicht. Du transplantierst die relativ hoch ins Vestibulum und ziehst den KFO-mäßig runter, weil der Knochen kommt ja mit.
Aha, okay. Ja. Und wie mache ich das quasi? Da habe ich ja einen Prämolar drin und den schleife ich. Versorge ich den mit einer Endo?
Es kommt darauf an, wie alt die Patienten sind. Ja. Wenn das Wurzelwachstum, nagel mich jetzt nicht fest, zu 2/3 noch nicht abgeschlossen ist, ist ein idealer Zahn, weil den kannst du transplantieren und der revaskularisiert weiter. Kann natürlich passieren, dass die Pulpa komplett obliteriert, aber das ist ja dann egal. Aha. Und wenn da das Wachstum schon abgeschlossen ist, musst du erst einen Prämolar die Endo machen, dann den extrahieren, transplantieren und fertig. Das macht mehr Sinn. Also hat das Rotterdam-Team damals schön gezeigt.
Und wie löse ich das quasi ästhetisch in der Front?
Formst du es mit Komposit um?
Das geht, aber ich meine, so ein Prämolar ist doch viel breiter als ein Front. Wie willst du denn diese Schaufel vom gestalten?
Naja, die haben das so gemacht, dass die quasi den so transplantieren, dass die Vestibulärfläche vom Prämolar haben und darauf dann einfach wirklich 4 mm Komposit aufbauen.
Ah, okay.
Jetzt so der palatale Höcker von dem Ganzen ist dann quasi wie das großes Zingulum vom Einser durch Overjet, Overbite und dadurch, dass du 4 mm hast, beißt sich das alles nicht. Und du kannst natürlich dann später den Spaß machen und ein Venier noch aufmachen. Und das Rotterdam-Team ist ein starker Fan davon, die Zahn nicht zu beschleifen.
Yeah.
Währenddessen Monty Dougal, der mittlerweile in Singapur ist, er sagt, palatalen Höcker nach und nach immer in Ruhe abschleifen.
Okay,
aber der transplantiert gleich auch viel höher.
Ja.
Dadurch hat er noch ein bisschen mehr Schmelz für die Umformung natürlich. Ja. Aber das stört natürlich, aber er macht das dann schrittweise. Hat natürlich den Nachteil, dass du dann auch irgendwie freiliegendes Dentin hast und ein höheres Reinfektionsrisiko haben könntest.
Okay, aber wenn ich dich jetzt nicht verstanden habe, würde ich halt den Prämolar echt recht weit hochschieben. Und dann halt
auch. Ich meine, die Frage ist, schiebst du ihn gleich an die richtige Stelle
und
hast dann gleich quasi, musst nur minimal den umbauen oder denkst, du musst natürlich immer aufpassen, hast du genügend Platz für einen Prämolar, da musst du natürlich aufpassen. Okay. Teilweise muss dann für so eine Transplantation vorher schon Platz geschaffen werden in der Front, dass die den schon aufmachen. Ja. Da müssen die natürlich sich überlegen, wie machen sie temporär die Lücke. Wenn es ein junger Patient ist, kann ja auch die Lücke rumlaufen. Wenn es ein älterer ist, müssen die da irgendwelche Kunststoffzähne, Prothesenzähne reinkleben, damit wenigstens ein bisschen was ist. Okay. Und so ein bisschen Hintergrund ist, warum machen wir da kein Implantat, zum Beispiel bei erwachsenen Patienten. Ich sag mal, stell dir einfach einen Patienten mit Gummy-Fussnail an und dann sollen 2 Frontzahnimplantate gesetzt werden.
Ja.
Klingt jetzt erstmal in der Theorie super einfach.
Aber du damit meinst, das, die
Rot-Weiß-Ästhetik, damit es gut aussieht, kostet es richtig, richtig viel Schotter. Was da noch zu sich rennen macht.
Das ist und so das, witzig. Ich habe wirklich im persönlichen Fall halt diese Freundin, die ich kenne, die steht halt zusammen mit ihm. Und
aber ich meine, jetzt mal, persönliche Freundin, hast du noch 2 Prämolaren, die man in die Front transplantieren kann?
Ja, und was könnte man machen?
Ja.
Jetzt ist es halt zu spät, jetzt hat es so Implantate, man sieht halt wirklich Implantate durch die Gegend durch.
Ich sag mal so, Implantate kann man rausnehmen. Es klingt jetzt krass, aber von der Rot-Weiß-Ästhetik könnte es ein Gewinn sein.
Ja.
Also,
das ist halt so krass, ne? Also, sie hatte auch echt ein psychisches Trauma, so als Kind. Sie war halt in der Rutsche und da ist sie mit hochgekommen und sie ist halt voll reingekracht und dann war sie halt weg. Da war sie keine Ahnung, 8 oder so. Sie ist jetzt.
Jeder mit Kindern gruselt sich gerade vor dieser Geschichte.
Ja, sie ist jetzt 24 und hat da echt ihre ganze Pubertät halt mit zu tun gehabt, mit dieser Prothese. Und hat da echt viel.
Aber siehst du mal, ich meine, die Zähne hätten hier transplantiert werden können, hätten die ganze Zeit irgendwie viel weniger Drama. Okay, hätte auch eine Klebebrücke oder sowas bekommen können.
Das wäre eine bessere Alternative.
Also besser als Prothese, sagen wir so.
Ja, ich finde auch, also so eine Maryland-Brücke, das ist doch eine gute Sache. Jetzt waren es beide Frontzähne, die sollst du nur mal einflügig machen, also vielleicht von beiden Zweien ausgehen. Aber warum nicht? Das finde ich eigentlich eine schlaue Sache.
Ich sag mal, Maryland-Brücke könnte auch besser sein als 2 Implantate in der Front, die durchschimmern,
das stimmt, ja.
Und dann ist sie, nehme ich mal an, unter 30 und da gibt es ja mittlerweile auch Leute, die sagen, unter 30 sollte man bei Frauen nicht implantieren, weil es dann doch nochmal Wachstumsschübe gibt und die transplantierte Zähne, die machen die Wachstumsschübe mit, wie der restliche Kiefer. Ja,
okay. Aber die
hat halt nicht. Ne? Die Dinge halt nicht und dann ist natürlich, kann man hoffen, dass die Kronen irgendwie verschraubt sind, damit man dann irgendwie nicht zementiert.
Sie sind zementiert. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum hat sie denn zementierte genommen und nicht verschraubt? Und dann meint sie, ja, davon war die Zahnärztin so überzeugt. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich hätte auch Verschraubte favorisiert.
Manchmal sind die Patienten, finden das irgendwie komisch, weil sie denken, verschraubt, das könnte sich lösen.
Also machst du ja fest, oder?
Ja klar. Musst du bei der Verschraubung das trotzdem vestibulär den Schraubkanal anlegen, dann musst du es natürlich auch
das ist natürlich doof,
mit Composite verschlüsseln, was natürlich auch kein großes Problem ist heutzutage, aber manche können, oder sagen wir so, du musst dich dann nur kurz mit der Opazität deines Composites beschäftigen, ob das wirklich so opak ist, dass du dann auch wirklich einen dunklen Schraubenkanal abdecken kannst.
Okay.
Und das ist gar nicht mal so trivial.
Okay.
Denn wenn dann plötzlich da eine grauschimmernde Stelle ist, weil dann ganz normales Schmelzkomposit genommen hast, dann ist natürlich Arschkarte, dann ärgerst du dich die ganze Zeit.
Das können wir machen, in Leine unterlegen, so ein
Opaken, oder? Ja, also Pink Opak ist so ein Klassiker. Oder dass du einfach eine sehr chromatische Farbe nimmst. Das heißt wenn du die vor einem weißes Blatt platziert wird, dass die relativ gut abdeckt. Also da gibt es dann deswegen auch Dentinfarben, die dann einfach so gut abdichtend sind, dass sowas, das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund, wenn du was schichtest. Er will es ja beim Schmelz, der soll ja mal so ein bisschen transluzent sein. Ja. Aber das Dentin soll ja relativ, gibt ja die Farbe, soll ja relativ prominent sein. Und das soll ja nicht, dass, sag mal so, die wirken ja bloß so durchsichtig, weil das Dunkle der Mundhöhle kommt dann als Licht so wieder zu dir zurück und das Dentin soll das ja alles abblocken. Mhm. Ja, und da darf natürlich nichts durchgehen.
Okay. Was wir in der Vorklinik gemacht haben, ist in der Klinik, wir haben ja Verbandkronen hergestellt selbst, Phantommetall und das hat man so opaker angestrichen.
Genau.
Das wird man machen, oder?
Ja, quasi, aber du musst aufpassen, der Opaker ist manchmal zu opak. Gerade bei dem Metall ist ja nochmal eine andere Sache. Ja. Da willst du das alles komplett opak haben, weil das Metall ja wirklich komplett dunkel ist. Ja. Jetzt hast du ja da nur einen Schraubkanal und wenn du da einen Opaker drin machst, kann es plötzlich sein, dass du an der Stelle einen hellen Fleck machst. Und den Opaker richtig dezent draufzutragen, ganz dünn, ist auch wieder schwierig. Ja. Es gibt so einen Trick, den habe ich mal bei Krüger Janssen gesehen, dass er einfach sowas Opakes einfach mit einem anderen Flow mischt und dann so eine andere Konsistenz macht, dass du zum Beispiel sagst, das wird wahrscheinlich ein A3-Flow, kann ich dafür gut gebrauchen, aber ich brauche was Opakes, mach ein bisschen Opaker, einen Tropfen, Tropfen Flow, misch sie zusammen und gehst dran, musst bloß dran denken, dass du natürlich wieder viel Lichthärtungszeit investierst. Und da musst du natürlich noch mit Keramikvorbehandlung.
Okay, ja, krass. Eine coole Sache. Womit zur Abrechnung zurück?
Wir sind ja eigentlich, es ist ja eigentlich noch ab. Wie rechnest du das ab? Das ist übrigens, Abrechnung ist, wie rechnet man das ab? So die Klassikerfrage von Zahnärzten. Das klingt ja alles ganz schön, aber sag mal, ja. Georg, wie rechne ich das jetzt mit dem Implantat ab? Ja.
Wie liquidiere ich das denn?
Du musst ja eigentlich, und da sind wir wieder bei der Zeit, wie lange brauchst du für die Behandlung?
Ja.
Jetzt nur das Problem, wir haben ein Problem, das Loch sieht irgendwie doof aus. Ja. Sollen wir nochmal sagen? Sagen wir mal, kann man sich streiten, ob man einen Kofferdamm jetzt braucht oder nicht?
Ja. In Zweifel.
Ja, könntest du richtig als Abrechnungsposition nehmen. Weil sagen wir, du brauchst deine 10 Minuten, musst deine 5 Euro Umsatz machen. Okay, sagen wir mal 2 Zähne, dann lässt du dir noch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. 30 Minuten, da bei 5 Euro bis bei 150 Euro vielleicht, die du irgendwie rum reinkommen müssen. Ja. Und jetzt bei Implantaten, das ist ja rein privat, da musst du ein paar Positionen überlegen. Ich würde einfach 2 F1 Komposit-Füllungsposition nehmen. Da bist du ja schon fast bei 150 Euro bei beiden zusammen, wie du es steigerst und dann fertig.
Okay.
Ja, du kannst dir natürlich auch, manche stehen ja auch auf BEB-Leistungen, das sind Laborleistungen, die du in deinem eigenen Labor auch am Patienten machst. Dann kannst du natürlich überlegen, dass du das Werkstoff sandstrahlst vielleicht oder silenisierst, ätzt mit Flusssäure und alles.
Ja.
Wobei, wenn du mit Flusssäure nimmst, sollte man vielleicht doch den Kofferdamm wieder nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber die Flusssäure geht durch alles durch. Ne? Der Kofferdamm dazwischen ist vielleicht ein bisschen.
Ja, es geht ja bloß darum, du wenigstens ein bisschen Schutz hast.
Ja, ja, obwohl, ja gut.
Sind die verblockt eigentlich, die beiden Implantate?
Bei meiner Freundin,
ja.
Also bei der Bekannten. Also vielleicht muss ich die Story noch ein bisschen aus.
Nee, ich nur die Frage, ob sie verblockt sind. Ich will die Story nicht weiterhören. Ja,
okay, also eine coole Story.
Ja.
Schade.
Wir dürften da zu krass ab.
Okay, das stimmt, ja.
Ich meine, wir sind ja jetzt schon bei einer knappen Stunde, dementsprechend entsprechend sagen wir aber einfach zum Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ja garantiert nochmal.
Ja, mit mehr spannenden Stories.
Mit mehr, du kommst dann einfach nochmal darum.
Ja.
Dann frage ich dich einfach, erzähl doch nochmal von deiner Freundin unter 30.
Ja,
die in Kiel studiert.
Sie studiert nicht in Kiel, sondern in Ljubljana.
Okay,
gut. Die Hauptstadt von Slowenien.
Ich kenne da einen guten Zahnarzt.
Ja, schau.
Weißt du, wer der heißt?
Nee.
Rockstern.
Geiler Name.
Super geiler Name.
Geil.
Also vielen Dank und bis bald, Arne.
Danke.